eine Person, nach der ich niemals auf die Bühne möchte. Und das weiß ich ganz genau, als ich sie das erste Mal live erlebt habe. Wenn ich weiß, dass wir dieselbe Veranstaltung angefragt werden, dann ist oft meine erste Frage nicht die Technik oder das Honorar, sondern der Zeitplan, wann sie an der Reihe ist. Und ganz oft tausche ich dann lieber den Slot oder die Bühne und manchmal auch den Tag. Aber nicht aus Konkurrenz, sondern aus tiefstem Respekt. Weil ich weiß, nach ihren Worten braucht es keinen Kommentar, sondern meistens nur Zeit. Zeit vor allem für mich selbst, wenn ich ihr zuhöre. Damit ich das Gesagte wirken lassen kann und damit dieses Gefühl im Raum bleiben darf. Diese Person hat ein Faible für süße Früchte und ihr erstes Wort war Erdbeere. Sie trägt ein Mango als Tattoo und eine Honigmelone hat ihr Leben verändert. Sie kocht nicht nur, um satt zu machen, sie kocht, um Menschen zu verbinden. Sie ist eine kulinarische Nomadin, seit vielen Jahren unterwegs zwischen Küche, Projekten und Kontinenten. Ich könnte jetzt sehr viel über ihre Titel sagen und alles oder über alles, was sie fachlich auszeichnet. Aber ich weiß, dass die Titel nicht wichtig sind und die Projekte und die Verantwortung dagegen sehr. Und ich kenne kaum jemanden oder eigentlich niemanden, der damit so bewusst und reflektiert umgeht wie sie. Deshalb sprechen wir im Laufe unseres Gesprächs darüber, dann, wenn es passt. Ich bin dankbar und stolz, sie nicht nur als Kollegin nennen zu dürfen, sondern als Freundin, eine meiner Herzensfrauen. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an Sarah und Mel. Und jetzt freue ich mich sehr, heute in Folge 10 von Kirsch Royal Antje de Vries als meine Partnerin und Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen.
Ach, danke. Muss ich heul schon.
Nein. Oh, wir dürfen danke. Nicht alle meine Gäste anfangen zu weinen.
Ich möchte aber jetzt bitte genau, das schaffe ich gar nicht so wunderschöne Worte, aber genau diese Bewunderung für dich ausdrücken. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein und unfassbar dankbar, dich als Supernova der Inspiration kennenzulernen dürfen.
Ach, liebe Antje, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und du bist jemand, der wirklich für mich die Branche verändert. Und du bewegst dich in meiner Welt zwischen sehr unterschiedlichen Kontexten, Hospitality, Beratung, soziale Projekte. Woran merkst du denn, dass du selbst wirksam bist?
Uff, ja, krass. Ich bin erstmal total geplatte Meier. Ich kann nicht rausgenockt hier, danke. Ja, ich glaube, es ist wie immer, wenn Dinge, die man sich überlegt hat, die man gesehen hat, dann in der Zusammenarbeit mit anderen zu was ganz Besonderem, viel Größeren werden und wahr werden. Das ist wunderschön. Das kann ein großes Objekt sein, das kann eine kleine Idee sein, das kann ein Gericht sein. Ich glaube, es geht darum, die Menschen mitzunehmen und für mich ist immer dieses Ermutigen. Also ich sehe mich so ganz bisschen als hysterischen Cheerleader. Ich glaube, die zu zeigen, was unsere Branche kann und diesen Funken in den Menschen, die das machen, auszulösen und vor allem zu lernen. Also was ich gelernt habe in den letzten Jahren ist unfassbar. Von Menschen von 70 in Sierra Leone zu 14 in München. Wirklich. Und das ist das Geilste an der Branche. Du kannst immer lernen, weil irgendwann hat immer noch eine andere Idee. Und das liebe ich so sehr.
Ja, aber auch viele Menschen, die du triffst oder die du getroffen hast, die haben ja auch unfassbar viel von dir gelernt, weil ich immer finde, dass du so Brücken zwischen teilweise Kulinarik, aber auch Kulturen baust, ne, mit deinen Projekten, mit dieser Art, so viele andere Küchen auch zu sehen.
Ja, ich glaube ganz fest daran, wir sind jetzt ja gerade in so einem mini Wimpernschlag der Menschheit.
Ja.
Und zu sehen, wo wir es hingeführt haben, macht mich extremst betroffen und ich weiß, ich bin Teil davon, wie krass wir mit unserem Planeten umgegangen sind und ihn wirklich ans Limit seiner Grenzen gebracht haben. Gleichzeitig denke ich halt immer, okay, wir sind einfach dieser Wimpernschlag. Mhm. Vor uns, vor Jahrtausenden haben Menschen sich mit der Natur zusammen ernährt, im Einklang haben Techniken entwickelt. Das ist ja teilweise noch da. Und das zu zeigen an den jeweiligen Orten, und das müssen nicht die Unis irgendwo sein, das sind manchmal einfach die Küchen irgendwo im Nirgendwo, und das dann rauszubringen und die Leute zu inspirieren. Ich glaube, das ist so, sehe ich ein bisschen als meine Aufgabe tatsächlich. Und das ist, das gibt mir so krass Hoffnung. Ich glaube, wenn ich das gar nicht sehen würde, dann wäre ich schon.
Ja, dann ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, das Leben, was du führst. Ich habe anfangs schon gesagt, du bist ja irgendwie auch ständig unterwegs. Du bist auch geografisch ganz oft in anderen Orten und in anderen Projekten. Ich glaube, deine Themen wechseln auch häufig. Was braucht es gerade dort? Wo kannst du die Menschen gerade abholen, ne? Aber wenn du diese vielen Sachen dir anguckst, gibt's irgendwas, was so gleich bleibt, wo du sagst, das ist so der rote Faden, der sich, ja. Ist es das Lernen? Also ist das zum Beispiel?
Ich denke, dass es das Lernen ist und vor allen Dingen ist für mich jeder, der irgendwie Essen gestaltet, ne, also der ein einfaches Gericht irgendwo kocht, der irgendwo einen Fufu herstellt oder der vielleicht auch hier eine tolle Weinbar hat, ist jemand, der moderiert den Dialog zwischen Mensch und Natur. Und das ist für mich immer das Wichtige und das geht, glaube ich, an jedem jedem Punkt und jedem Ort. Mhm. Und das ist für mich der rote Faden. Also dieses, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Branche nicht immer klar. Weil wenn man jetzt mal in die Kühlhäuser, die Magazine guckt, ist da oft relativ wenig Natur. Aber es ist etwas, was ursprünglich drin ist, ne? Also ich finde, liebe das, wenn Sachen entdeckt werden, die wir immer schon hatten und wir können sie dann nutzen. Und das, glaube ich, sehe ich tatsächlich als Faden. Und das hat für mich auch total Sinn gemacht, meine Ausbildung als Köchin mit meinem Studium als Ökotrophologin zusammenzubringen, was hat ewig gedauert, bis das geklickt hat, ne? Aber das ist für mich jetzt so klar. Und für mich so klar, dass GastronomInnen, KöchInnen Essen, Gesundheit und Nachhaltigkeit moderieren.
Ja.
Wichtigste Aufgabe.
Ja, und ich hatte in meiner letzten Folge, und das ist auch das, was ich immer so meinen Anspruch habe, dass wir wirklich wahrscheinlich oder sehr sicher sogar auch so einen Bildungsauftrag haben, ne? In meinem Lehrbetrieb hieß es schon immer so, die Gäste müssen ein bisschen schlauer rausgehen, als sie reingekommen sind. Und ich habe so gerade so ein bisschen das Gefühl, dass uns viel Wissen verloren geht, ne? Weil wir es nicht weitergeben oder weil wir es nicht schaffen, weiterzugeben oder weil wir es vielleicht auch nicht schaffen, zu konservieren irgendwie, zu halten, ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein großer Auftrag, aber auch eine große Verantwortung, die wir da haben. Und du stellst dich der ja auch. Was bedeutet das für dich, wenn du dieses ganze Wissen irgendwie hast? Oder?
Ich würde das gar nicht sagen, dass ich das ganze Wissen habe. Es ist für mich wirklich so, dass ich an einem Ort bin und dort etwas sehe und versuche, das zu verknüpfen aus der ökologischen Perspektive, aus der sozialen Perspektive. Was bedeutet das kulturell? Was bedeutet das von der Technik? Was bedeutet das im Zusammenspiel mit der Natur? Und versuche das einfach alles in mein Gehirn reinzuwerfen, sodass es dann passieren kann, dass ich eine Aufgabenstellung beim sozialen Projekt in Kolumbien habe, wo mir ein Lösungsansatz aus Bali einfällt. Das ist ja nicht meine Idee. Ich habe nur die Sachen zusammengeworfen. Ja. Also wahrscheinlich kann die KI mich ganz schnell platt machen.
Nee, das glaube ich nicht, weil die kann ich so schnell an vielen Orten so sagen wie du.
Das ist auch gut, genau.
So mal eben hier, heute und morgen da.
Und, genau. Ich glaube, das geht relativ gut, aber das musst du halt in den Kopf frei haben. Und den Leuten, die dahin mitnehmen, und das liebe ich, ne? Ja. Also wenn ich Menschen, die sich nicht kennen, in einem Rezept verknüpfe, ne? Wenn die in der Inspiration von jemandem, anderen Menschen auf einer Seite der Welt, das ist für mich total toll. Die Herausforderung, wie du sagst, ist natürlich diese Wissen konservieren, Wissen übersetzen, Wissenstransfer. Ja. Und das ist ganz gemischt. Also ich feiere das, dass wir inzwischen in Deutschland auch Bildungslösungen haben im Bereich Gastronomie, die einfach viel besser und weiter sind, als wir das vorher hatten. Also klar, alles auch gerade im Bereich duales Studium, Fortbildungsmöglichkeiten, da passiert echt viel. Und ich glaube, da die Leute zu ermutigen. Richtige Herausforderung ist natürlich, an einen Ort wie beispielsweise Sierra Leone zu gehen. Oder ich war jetzt gerade in Togo und zu sagen, okay, was bedeutet denn dieses kulinarische Erbe? Und inwiefern darf ich mich damit überhaupt beschäftigen? Ne? Also kulturelle Aneignung, was ist da überhaupt? Ne? Also ist das Kommunizieren, das Teilen vom Fufu erzählen? Mache ich das mir zu eigen? Wie schaffe ich das, diejenigen, wo das Know-how ist, auch dieses Ownership, das auch wieder zurückzugeben. Ne? Das ist für mich ein bisschen dünnes Eis. Und ich glaube, einer meiner Chefs hat mal gesagt, ich bin ein Flamingo im Porzellanladen. Und das so fühlt sich auch manchmal an. Und dann hoffe ich immer, dass es meistens so mit Nähe lösbar ist. Und das klappt auch meistens.
Ja, ich glaube auch. Gibt es Momente, wo dieses Leben, was du führst, schwer ist? Und was hält dich da? Oder was trägt dich dann? Wie schaffst du es dann wieder in so eine Leichtigkeit? Weil das ist das, was ich immer spüre, wenn ich mit dir zusammen sein darf. Diese Leichtigkeit, an die du auch mit zum einen manchmal sehr komplexe Themen oder komplexe Projekte rangehst, aber ja auch oft dieses Menschliche. Also wenn du das siehst, was in Sierra Leone zum Beispiel ist und so, ne, du siehst ja nicht nur, es ist ja nicht die Kulinarik, die wir vielleicht, die ich vielleicht gesehen habe mit Sterne und ne, es ist ja oft eine andere Kulinarik. Du hast ja gesagt, es ist eine Kultur.
Total.
Wie schaffst du das, wenn du so schwere Sachen siehst, dich da rauszuholen? Oder
ja, ich glaube, das ist immer die menschliche Ebene tatsächlich. Also ich glaube, sobald du den Moment hast und das teilst und bei den Menschen bist, funktioniert das gut. Ich hatte eine liebe Freundin in Sierra Leone, die wollte ich einfach besuchen, weil wir Fufu kochen wollten. Und dann ist ihr Mann zwischenzeitlich gestorben und ich bin zugegangen, wollte kondolieren. Und dann stand vor mir eine Frau mit einer Stärke und einem Stolz im Blick, was für mich, hat mich komplett gefaltet. Und ich glaube, zu verstehen, ja, dass wir sind, glaube ich, super geprägt, ne? Und zu versuchen, das aufzulösen, versuchen, das Beste draus zu machen und auch zu verstehen, dass manche Sachen einfach komplett anders sind. Also mit der Prägung, die wir haben, können wir manche Sachen einfach gar nicht verstehen. Und die schwersten Momente sind tatsächlich überhaupt nicht mein Lebensstil. Ne? Also das ist ja immer so, wie machst du das in Rucksack und Pennen? I don't care. Es ist für mich. Ja. Und ich tue mich auch schwer mit dem Food-Nomadentum. Es gibt immer noch nomadische Völker. Ja. Es gab sie Jahrtausende lang und das ist ein anderes Level. Ja. Ich bin super spoiled, ne? Also ich baller durch die Gegend ganz schlimm und darf an Orte kommen. Auch da, ich habe das Glück, dass das Leben mich überhinschmeißt, ne? Also ich habe das noch nie geplant. Ja. Ich mache jetzt ein Projekt in Kolumbien. Das passiert. Aber das Fieseste ist tatsächlich immer der Moment des Zurückkommens. Das muss ich einfach raushauen. Also ich komme zurück aus Sierra Leone, aus Togo und komme an der U-Bahn in Deutschland an, sehe die Gesichter, sehe die ganzen möglichen Fähigkeiten, die wir haben, da muss ich leider so direkt sein und sehe das, was wir damit nicht anstellen. Und das macht mich, ich glaube, auch wütend. Ja.
Ja. Ja, manchmal ist das ja dann auch ein guter Treiber, ne? Dass man dranbleibt.
Diese Total. Wut,
die, ist ja dann auch der Wille, das zu begleiten, dass es sich verändert. Ich habe vorhin gesagt, Titel sind dir nicht so richtig wichtig in der Vorbereitung und in der ganzen Zeit, die wir uns kennen, sind aber einige dazugekommen, unter anderem Frau Präsidentin.
Ach, okay. Sehr schön.
Ja, du bist Präsidentin der Küche ohne Grenzen. Mhm. Und sag mal ganz kurz, was habt ihr euch, was ist so eure Mission, wofür habt ihr euch verschrieben und was zeichnet auch diese Präsidentschaft für dich aus?
Ja, also Küche ohne Grenzen Deutschland, ganz wichtig, inspiriert von der Schweizer Cuisine Sofortier und dem grandiosen David Höhner, der mich einfach mal nach Kolumbien geschleppt hat und damit war ich quasi am Haken, genau. wir haben das wirklich als Ziel, Küchen als Begegnungsorte und auch als Orte des Friedens zu schaffen, weltweit, an Situationen, wo Krisen sind, wo Fluchtsituationen sind, wo politische Konflikte sind, wo Drogenkonflikte sind, wo aber auch soziale Themen, wie zum Beispiel in Deutschland sind, das ist nicht alles weit weg. Und neben diesem Ort, dem friedlichen Ort der Begegnung in der Küche, beim Essen, auch das Thema Solidarität und Ermutigung und Bildung nach vorne zu bringen. Mhm. Ich glaube, das ist auch all die Menschen, die ich kennenlerne, die mit einer Expertise diese Gerichte weltweit herstellen. Also die sind der Wahnsinn. Und ich glaube, das sichtbar zu machen und auch wirklich Zugang zu Bildung zu schaffen. Und das tun wir von gesagt, Projekten an der Förderschule zu einem ganz tollen neuen Projekt, was mein Kollege Robert in Togo macht. Und es ist natürlich immer super dünnes Eis, das ist auch so. Also who am I to travel through the world? Ich meine, ich tauche da in Togo, schönes Beispiel, der Robert nennt mich auch mal, der kommt aus Togo, nennt mich auch mal Präsi, dann egal wo wir sind. Und oh, ich schmelze jedes Mal. Aber ich glaube, ich kann nur das mit reinbringen, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe und versuchen, das ganz irgendwie bescheiden, aber doch offen rauszuhauen. Genau, das ist eine Riesenehre.
Du hast gerade von zwei Projekten gesprochen. Gibt es sowas, wo du sagst, im Zusammenhang mit einem Projekt, was du nie vergessen wirst, vielleicht ein Geruch oder ein Gesicht oder ein Gericht?
Unfassbar viele. Also kriege ich auch sofort total überall Gänsehaut tatsächlich. Also was mich wirklich am meisten wirklich auch kulinarisch geflasht hat, war eben die besagte Kollegin, von der ich gerade erzählte, in Sierra Leone, mit der ich dann Fufu gemacht habe. Und wirklich auf dem Lehmboden mit drei Steinen und
das
Holz.
Das ist so, wo man so ständig draufhauen muss, ne?
Genau, es ist eine Mischung. Also ich war jetzt gerade in Togo, da ist tatsächlich ein Brei, der geschmeidig geschlagen wird, gemeinsam in der Synchronität. In Sierra Leone sind es quasi fermentierte Cassava-Bälle, die dann erst ausgestoßen und dann gewaschen und dann runtergekocht werden.
Okay.
Und das haben wir gemacht. Ich habe mir wirklich das wie immer hier so im Kleidchen und habe mir einfach komplett die Beine verbrannt. Aber musste durchziehen, ich konnte da nicht vom Topf gehen.
Ja.
Und habe das dann gegessen und dachte so, also mein erster Gedanke war der absurd fetteste Sake, den ich jemals getrunken habe. Also die Komplexität in den Fermentationsnoten war unfassbar.
Ja.
Und das zu sehen, da habe ich einfach total gefaltet, glaube ich.
Ja, stark. Ein weiteres Projekt ist Chickpeas in Hamburg.
Mhm.
Das ist ja, also ich glaube, vielleicht sage ich es auch falsch, aber gefühlt ist das ein ganz großes Herzensprojekt, was sich, ich glaube, seit fast drei Jahre jetzt sehr eng auch begleitet. Ne?
Mhm.
Magst du uns und die Hörer vor allen Dingen
von
Chickpeas erzählen, weil die Entwicklung, die da passiert, die ist
phänomenal. Ja, ja, genau. Kann ich mich,
großartig.
Muss ich mich immer anschneiden.
Und auch also, groß geworden. Also wie groß das auf einmal
total,
ist.
Total,
ne?
Ja, genau. Wie groß es sichtbar ist, ist glaube ich der Punkt.
Ja.
Genau. Die Idee ist riesig.
Ja.
Das Team ist noch klein. Genau. Ja. Und Chickpeas, das ist ein Verein, der die geflüchtete Frau in die Festanstellung bringt im Catering-Service. Das Ziel, gute und sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist entstanden durch den Nachbarschaftskochen. Also durch in der sehr angespannten Flüchtlingssituation vor einigen Jahren. Und daraus hat sich ein Kern an Damen entwickelt, die einfach ein super professionelles, super erfolgreiches Catering machen. Wahnsinn.
Und wahnsinnig lecker.
Wahnsinnig lecker und coole Technik. Und das ist wirklich mit einer der besten Atmosphären in dieser Küche.
Ja.
Und die platzen aus allen Nähten und gehen jetzt ins neue Amt Altona in Hamburg. Und die Idee war da. Aber diesen Schritt zu machen, hat sich der Verein nicht ganz alleine getraut. Mhm. Und dann hat die liebe Christine Siegemund vom Foodlab in Hamburg mich connected. Und ich bin eigentlich quasi, ich bin inzwischen Mitglied, aber bin eigentlich Beraterin und unterstütze dabei einmal eine Großküche, die wir jetzt geplant haben, umzusetzen und dort den geilsten Arbeitsplatz herzustellen für Frauen, auch ganz bewusst Arbeitshöhen anzupassen. Wir versuchen gerade mit allen Herstellern daran zu rütteln, wie werden die Geräte bedient, wie anstrengend ist das, wie kann ich das wirklich optimieren? Mhm. Das ist ja echt ein Thema, ne? Also ich gefühlt ist alles für den 25-jährigen Mann mit 1,90 Meter irgendwie geschaffen.
Ja.
Ich bin nach einer Woche durch in der Küche. Ja. Das versuchen wir gerade zu rütteln. Dann wurde es auf einmal viel größer. Wir arbeiten gerade an einer kleinen Social Cantina, auch im gleichen Objekt, wo die Damen sichtbar werden, das Projekt. Und dann ist auf einmal auch, und das ist für mich einfach das krasseste ever, die Chickpeas Akademie entstanden. Und das ist tatsächlich dieser Gedanke, diese Frauen und auch viele Frauen zukünftig zu befähigen, in der Gemeinschaftsverpflegung arbeiten zu können. Mhm. Mit einem 20-wöchigen Fortbildungsmodul zusammen mit der Deutschen Hotelakademie. Und ich könnte es euch nicht vorstellen. Ich wage zu behaupten, es ist das geilste Fortbildungstool, Möglichkeit, Programm, was in Deutschland entsteht. Es ist wirklich der Wahnsinn. Die Inhalte sind krass und krass aufbereitet, wirklich für die Zielgruppe, ist in jeder Sprache zugänglich für die Frau.
Was sind Arbeit auch, ne?
Wirklich. Also es ist total, genau. Da geht's, merken wir auch gerade. Ich stecke mittendrin. Und das ist einfach Wahnsinn. Und das zu wissen, also da dran teilzuhaben, ist, könnte ich einfach heulen.
Was würdest du sagen, warum braucht unsere Branche genau solche Projekte? Ich habe das Gefühl, es gibt zu wenig davon oder es sind zu wenig sichtbar. Vielleicht gibt es viele Sachen davon, aber ich glaube, es tut unserer Branche gut.
Total. Ich befürchte, also ich wage mich einfach zu sagen, unsere Branche hat einen ganz großen Minderwertigkeitskomplex und eigentlich, dass diese Intensität, also diese Macht und auch dieses Wissen, was in Gastronomie besteht, das traut sich keiner selber irgendwie zu, das auszudrücken. Deswegen, keine Ahnung, springen wir auf alle möglichen Züge auf, haben eine große Verunsicherung, aber trauen uns nicht reinzugucken, worum geht's denn eigentlich wirklich? Und wer sind denn die Menschen, die auch weltweit das Essen machen? Ne? Und ich finde es immer total spannend, wenn man hier auf die Magazine und in die Küchen guckt, wie viele Männer dort stehen, ne? Und wie jung die sind und wie wenig Leute oder wie viele Leute, wenn sie eine Familie gründen, aus der Gastro rausgehen.
Ja.
Und wenn ich dann in anderen Orten gucke, dann muss es einfach vereinbart werden. Ja. Und das sind die Frauen, die umsorgen. Und das geht jetzt nicht mehr darum, dass das Geschlecht Frau, sondern das umsorgende, versorgende, was eigentlich die ID von Gastronomie ist, das nach vorne zu stellen. Ich glaube, dazu brauchst du ganz viele Elemente. Und wir haben einfach, ich meine, wissen wir alle, ein richtig krasses Problem mit Mitarbeitenden, qualifizierten Mitarbeitenden, Mitarbeitern, die sich wohlfühlen. Und ich glaube, dass gerade Projekte wie in diesem Bereich, Befähigung, Inklusionsprojekte, das geht alles grandios gut in der Gastronomie. Und ich glaube, wir können auch neben dieser sozialen Nachhaltigkeit auch die ökologische Nachhaltigkeit total geil sichtbar machen. Die Leute kommen, essen, erleben das, erleben, wie cool das ist, solchen Teams zuzugucken und haben dann auch vielleicht diese Idee, den Spark, den Wissenstransfer in ihre Branche rein. Deswegen, also ich voller Ermutigung, einfach auch, wie du vorhin auch schon sagtest, eine gewisse Köchinnen-Arroganz irgendwie rauszuhauen und zu sagen, nee, wir sind was, wir können was.
Absolut.
Und auch, da bestehe ich drauf, ne? Ich bin total getriggert. Also ich habe so eine richtig krasse Köchinnen-Arroganz und ich glaube, das braucht es auch einfach, ne? Keiner hat Lust, sich irgendwie vom Tischgast in der Kantine, der ganz laut schreit, irgendwie vorschreiben zu lassen, dass er dann doch wieder irgendwie das Schnitzel auf die Karte nimmt. Ne? Wir sind die Pros und sollten das auch leben.
Ja. Ja, und ich glaube ja gerade so die Generation, die jetzt nach uns kommt, da ist ja dieses Thema Sinnstiftung nochmal ein ganz anderes. Also wir haben, ich zumindest, habe ja auch viele Sachen erstmal so fürs Zeugnis gemacht, weil du so gar nicht wusstest, wo du hin willst, ne? Oder so, du wusstest halt einfach, okay, ich will irgendwie das Beste aus dem rausholen, ne? Und bist dann halt zu Mentoren und zu Kollegen gegangen, wo du einfach sagst, ey, die sind da ganz oben und die können dir das zumindest, was du mal gelernt hast, irgendwie perfektionieren und optimieren, ne? Und trotzdem hattest du so Punkte, wo du dann einfach gedacht hast, ja, wofür mache ich das eigentlich? Was bleibt denn davon? Also ist es wirklich immer dieses, wir machen Gerichte und wir machen irgendwie einen schönen Abend, wobei ich halt im Service immer noch das Gefühl habe, wir haben ja viel für Gefühle gesorgt, ne? Und trotzdem fehlte mir lange immer etwas so, ja, wofür eigentlich, ne?
Total. Absolut. Und ich glaube, das ist auch schade, dass diese Verbindung gar nicht geknüpft wird. Ne? Also eigentlich musst du ab dem Punkt, wo Menschen sich entscheiden, in der Branche zu arbeiten, immer zeigen, was die für einen Impact haben.
Ich glaube, deswegen verlieren wir sie auch. Mhm. Also ich glaube, weil sie ja ganz oft nicht den Sinn haben. Ich habe in meiner letzten Folge auch gesagt, ich mache gerade wieder Workshops, die den sogenannten Quereinsteiger, ne? Ich sage ja immer, ja, wir haben ein gewisses Thema mit qualifizierten Mitarbeitenden, ne? Aber manchmal haben wir ja auch erstmal ein Thema, überhaupt Mitarbeitende zu finden, die Bock haben, Menschen gute Momente zu machen. Und ich finde, das ist immer so die Grundvoraussetzung, in unserer Branche bestehen zu wollen.
Ja.
Das Wissen, das kriegst du immer reingeschaufelt, das können wir trainieren, anlesen, ne? Aber dieses Innere, diese Leidenschaft zu sagen, okay, ich habe Bock, was zu verändern und Dinge zu verändern, ne? Und dann aber auch erstmal sich der Verantwortung bewusst zu sein, was mache ich hier eigentlich? Klar. Und das ist das, was ich jetzt gerade in den letzten, also habe ich gedacht, dass man das jetzt irgendwie nochmal trainieren oder beraten muss, ne? Aber ich merke dann, wenn die das verstehen, und mir hatte eine Teilnehmerin das gesagt in der letzten, im letzten Training und sagte, sie hätte in diesen 4 Stunden, wo wir uns nur um das Thema Sinn, was macht meine Rolle sinnvoll in diesem Restaurant, die hat gesagt, die hat heute mehr gelernt als in 10 Jahren Gastronomie. Und dann denke ich so, und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann bleiben die Menschen auch. Total. Weil das über Honorar, über Geld, über solche Sachen, und du bist ja das lebende Beispiel für.
Ja, immer pleite oder was?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber also ich erlebe dich nicht, dass du sagst, okay, was springt da für mich raus? Mhm. Sondern du springst ja kopfüber in solche Projekte erstmal rein, weil die dich so triggern und weil du so einen großen Sinn stiftest. Und dann kommt das andere halt auch mit dazu.
Total. Also das glaube ich extrem. Und ich glaube, ein Part ist tatsächlich, dass diejenigen, die Unternehmen führen und die diese Menschen leiten, sich die Frage halt auch leider einmal stellen müssen. Ja. Und das tut manchmal weh. Ne?
Ja.
Warum mache ich das? Also warum mache ich diesen Laden? Warum mache ich diesen Job? Da muss man einmal rein.
Und das tut richtig weh. Weil ich habe auch Teilnehmer, die gehen raus. Ne? Mhm. Die müssen dann kurz mal rausgehen, weil das einfach so viel in ihnen auffüllt. Ne?
Ja,
und vielleicht auch, weil sie keine Antwort sofort haben. Aber ich glaube, die Antwort, die kann auch manchmal Zeit brauchen.
Voll. Ich glaube ganz sicher, dass das kommt. Also ich glaube, wir landen alle in der Gastro und die bleiben, die verbindet was.
Ja.
Und da gibt es ganz unterschiedliche Blickwinkel drauf, aber alle haben das in sich mit drin. Und ich glaube, das ist total, auch wenn du sagst, auch ganz praktisch, wenn es dann Unternehmen gibt, die sich mehr positionieren im Bereich Sinnstiftung. Ne? Ja. Also sei es jetzt irgendwie Plant-Based Restaurants, sei es Restaurants mit einem Inklusionshintergrund.
Ja.
Die bekommen Leute, wo du dir denkst, wow, die haben ganz selten Probleme, Leute zu finden. Ne?
Ja.
Und weil dort einfach viel schneller die Wirksamkeit vorhanden ist und auch einfach eine Übereinstimmung mit dem Weg ist. Ne? Und auch ein Weg, der bewusst gewählt ist.
Ja. Ne? Und es trägt auch durch schwierige Zeiten oder durch Zeiten, wo es nicht rund läuft oder ne, weil sie einfach sagen, es verbindet sie, wo du manchmal vielleicht andere Mitarbeitende verlierst, weil sie einfach sagen, nee, also die Arbeitsbedingungen und dieses hohe Aufkommen, was jetzt da ist, das geht jetzt nicht mehr und dann guckt man, dass man woanders es besser irgendwie hat. Ich sag immer, es ändern sich immer nur die Köpfe. Ne? Das Thema ist, es ist eine harte Branche, es ist eine arbeitsreiche Branche, aber es ist auch eine Branche, die viel gibt. Ne?
Kultur kann man aber gestalten.
Ja.
Also das muss man
auch
wollen.
Das muss man auch wollen.
Genau,
ne?
Total.
Ja, das denke ich auch.
Ja, krass.
Falls jetzt hier jemand zuhört aus der Gastro, das munkelt man immer mal wieder so, und die sagen, wir möchten, also gerade jetzt auch bei Chickpeas weiß ich, dass da die ein oder andere Herausforderung noch ansteht.
Mhm. Und Fundraising.
Ja, genau.
Kooperationspartner.
Wie kann man euch unterstützen? Oder gibt's irgendwas Konkretes, was du gerade...
Ja, also tatsächlich ist, also wenn das loskickt, ne, also das ist nicht auf Hamburg begrenzt, das kann überall passieren. Das heißt, wir qualifizieren diese Frauengruppe.
Ja.
Das wird krass. Also da entstehen also Bereicherungen für Teams, die sind unvorstellbar. Ja. Für, vor allen Dingen im Bereich Gemeinschaftsverpflegung. Also die großen Caterer kommen jetzt schon und wollen mal bei uns sprechen, weil das wird die Branche krass verändern tatsächlich. Ne? Aber uns ist einfach wichtig, dass wir auch die Idee verändern. Mhm. Und dass es nicht darum geht, jetzt jemanden einzustellen, wo man vermeintlich vielleicht irgendwie in einer geringeren Gehaltsklasse irgendwie jemanden kriegen kann, weil der hat ja keine wirkliche Ausbildung. Sondern es geht darum, hier wirklich, das ist eine krass zertifizierte Ausbildung, die einen Arbeitsplatz zu gestalten, der auch wirklich interessant ist und auch diesen Mehrwert zu sehen darin, was die Frauen in den Betrieb reinbringen. Und ich glaube, das ist essentiell. Das wollen wir skalieren tatsächlich. Ja. Also zum einen ist diese Akademie, kann man sich darauf bewerben, dass man mit dabei ist, auch als Partnerbetrieb. Also die Ausbildung hat auch Praxisphasen.
Okay.
Also da gerne Bescheid sagen, wenn ihr große Betriebe habt. Ich würde jetzt mal sagen, ab 80 Tischgäste, also wirklich der Fokus auf der Gemeinschaftsverpflegung. Wenn ihr sagt, ich bin Hotel, kann aber trotzdem auch Care-Arbeit kompatible Stellen gestalten, dann auf jeden Fall. Und ja, wir müssen gerade eine Küche ausstatten. Da haben wir schon tolle Partner, sind einige mit an Bord. Wir brauchen einfach noch mehr Partner und wir brauchen einfach Kohle. Also das ist faktisch so. Und ich meine, ihr wisst alle, was es bedeutet, eine Küche einzurichten. Eine Küche einzurichten, wo dann auch noch der Arbeitsplatz höhenverstellbar ist, damit auch wirklich alle dran arbeiten können. Wo ich wirklich, ich sag mal, 8 Stunden lang spüle und ich fühle mich danach noch gut. Und wo Warnströme wirklich passen und frische irgendwie erlebt wird, das braucht einfach Asche.
Ja.
Und wir möchten das gerne gut und nachhaltig machen. Wir freuen uns auch über alle, die da wirklich sich entwickeln wollen. Also wir brauchen keine Logos, die irgendwo dran gebappt werden.
Ja.
Unser Logo ist fett genug.
Genau.
Aber wir brauchen einfach Leute, die ermöglichen.
Ja. Ja. Also wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken,
cool.
falls da jemand unterstützen möchte.
Genau, und da geht jetzt auch mal ganz viel einmal ans Team, ganz viel Liebe und Begeisterung raus und auch an die Manu Maurer und das ganze Team hinter der Chickpeas Akademie, die Deutsche Hotel Akademie, wirklich Wahnsinn. Und was diese Frauen, ne, du hattest das eingeleitet, da habe ich sofort ihr Pipi und in den Augen und Gänsehaut. Ich habe die ja begleitet in diesem Prozess, ne? Und was ich mal so ein bisschen Angst habe, ist, Leute mitzureißen zu sehr. Und dann kommt irgendwann der Punkt, so was ich wie Pfadfinder und du drehst dich um und steht keiner mehr hinter dir.
Ja.
Ne? Das ist wirklich für mich persönlich so.
Ja.
Und wir haben das Haus da Veränderungen gemacht. Und da ging es darum, wo stehen wir eigentlich alle? Ja. Und wir haben uns blind quasi eingetragen, die Damen und ich. Und ich habe mich noch so an diesem Punkt so, ich bin noch nicht ganz sicher, noch nicht bereit. Und die Damen halten sich einfach alle auf, bereit, wir haben
bereit.
Bock.
Und wir haben Bock.
Geheult wie ein Schloss. Und,
wow.
Und das habe ich gedacht, okay, krass.
Das also, zu visualisieren, also dieses ist ja aus dem Coaching, dieses Haus der Veränderungen, das ist... Also es wirkt so einfach mit den 4 Quadranten
genau.
Und wenn du dann aber siehst, wo die Punkte kommen, ne, dann denkst du so, krass, auch wenn du, da ist ja immer so Selbst- und Fremdwahrnehmung ist ja immer irre, ne, dass man denkt, okay, ja, wir sind vorbei, geprescht, ne?
Genau.
Jetzt gucken wir mal, wo die gerade stehen, genau, ne, auf welche Stufe ich zurück muss. Und wenn du dann aber siehst, dass Teams entweder super eng bei dir sind und teilweise auch schon so sich selber ein bisschen einen Ticken mehr zu trauen, dann
das war Wahnsinn.
Das zu visualisieren finde ich auch immer
total
super stark.
Das war krass. Und dann kam eine Quote, was ist Chickpeas? Und dann, it's like an olive tree, strong and giving.
Boah.
Und das war für mich einfach auch.
Ja, und wer so einen Olivenbaum mal gesehen hat, so ein, ne?
Total. Und das ist für mich auch einfach eines der schönsten Bilder.
Oh, sehr, sehr schön. Ja. Ein weiteres Projekt, weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist, weil ich weiß, da ist ein bisschen was passiert, ist Peppermint Green.
Ja.
Das war auch ein lange, oder hast du auch sehr intensiv begleitet und begleitest du auch noch, aber da ist, glaube ich, eine Namensänderung oder es ist in irgendeiner
Transition,
Plattform.
Also eine Schwesterorganisation entstanden.
Genau.
Also Pfefferminz Green ist ein Verein, der einen Verein in Sierra Leone und Äthiopien oder zwei Vereine unterstützt und dort einfach verschiedene Projekte im Bereich der Entwicklung, kultureller Entwicklung, Bildung so supportet, dass vor Ort aus der Community und aus dem Indigenous Knowledge entschieden wird. Also ganz.
Ja.
Und das hat sich, da bin ich durch die Pandemie rangekommen tatsächlich und bin connected worden und habe dann einfach ganz viel Impulse für mich mitgenommen und aus Pfefferminz Green oder zu Pfefferminz Green kam dann einfach dieses ganze Thema Bildung, universitäre Arbeit, Forschung, eine ganzheitliche Approach und dann ist Eninki entstanden und Eninki ist dafür da, die indigenen Stimmen Afrikas zu verstärken und hörbar zu machen. Und da geht es eben genau darum, diese Lösungen sichtbar zu machen. Eine ist zum Beispiel die Nanny Strategy, wo es darum geht, Genitalverstümmelung bei jungen Frauen zu stoppen.
Ja.
Und und ich bin aus der Perspektive Kochen, Kulinarik, Kultur da und versuche dort zu verknüpfen und sichtbar zu machen. Und krasser Ort.
Wenn man sich das anschaut, dann geht es eher um, also für mich gibt es einen Unterschied zwischen Hilfe und Befähigung. Und ich glaube, das, was ihr dort macht, ist befähigen. Ne?
Mhm.
Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied? Also es ist ja oft so, dass wir sagen, okay, uns geht's viel besser und wir helfen. Mhm. Ne? Wir haben ja jetzt, ich habe ja auch gerade aufgerufen dazu, ne, wer unterstützen will.
Mhm.
Klar, auf der einen braucht es manchmal monetäre Unterstützung. Das ist für mich dann so Hilfe. Ne? Aber das, was ihr teilweise macht oder auch ganz besonders du, ist ja eher so das Thema Befähigen.
Ja, total. Und auch kurz zu Chickpeas, ne? Die brauchen keine Hilfe. Die sind,
genau.
Also die sind super erfolgreich als Unternehmen. Die stehen jetzt einfach nur von einem Thema, was die ganze Gastronomie hat, nämlich einfach krass hohe Investitionen. Genau, und aber auch ein Bedürfnis, das gesund aufzustellen. Der Unterschied ist, glaube ich, wo ist die Entscheidungsfindung? Das ist extrem wichtig, ne? Also wer zieht die Fäden? Und das ist einfach, ich bin da nicht gut genug drin in dieser ganzen, ich sag mal, Entwicklungsstudien, wie was passiert wann wie. Ich bin da, also ich bin super naiv, ne? Das ist leider echt so. Ich bin unfassbar, unfassbar ungebildet, politisch-geschichtlich, ist ein Drama. Dementsprechend habe ich da einfach ganz tolle Leute, wie die Stella Rothenberger, mit denen ich zusammenarbeiten darf und einem tollen anderen Team. Aber es geht darum, wer trifft die Entscheidung und das muss immer vor Ort entstehen. Und was entsteht dadurch? Entstehen dadurch Abhängigkeiten? Weil das ist ja genau die Problematik, dass einfach diese Riesenabhängigkeiten über die letzten Jahrhunderte entstanden ist und deswegen einfach so viele Länder auf der Welt so dastehen, wie sie dastehen. Ne? Und die, ich sag mal, die Abhängigkeiten, die wir aus dem Kolonialismus kennen, die sind mit Blick auf Rohmaterialien, das Foodsystem angucken, noch genauso da. In andere Absurditäten skaliert. Ne? Und das ist die Wahrheit. Also das ist schockierend. Ich bin als Beispiel nach Sierra Leone gekommen und war einfach so gerührt von der Schönheit dieses Landes und von einfach den Menschen und das, was ich dort erleben durfte. Und als ich dann verstanden habe, wie fragil dieses Land ist, wie arm dieses Land ist, war das für mich unvorstellbar. Wie kann ein Land, was so reich ist, so arm sein und so ausgenutzt sein? Ne? Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, leider komplett politisch ungebildet, aber was bedeutet das, was man tut? Und eine Abhängigkeit ist halt überhaupt nicht das, worum es geht. Und ich glaube, dann geht es darum, verknüpfen, die Universität in Port Loko mit dem Erasmus-Programm verknüpfen, wirklich Zugang einfach zu schaffen. Das, und das geht ja heutzutage. Ne? Ich könnte dich jetzt mit einer coolen Kollegin, mit der ich zusammen gekocht habe, wir können sofort einen Videocall machen, bei ihr in die Küche rein und können darüber sprechen, was eine gute Lösung ist.
Ja. Ja, cool. Das ist klasse. Ich glaube, das, was man so raushört, ist, es geht gar nicht immer so um einzelne Projekte, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel, ich habe so in der Vorbereitung gedacht, was verbindet uns neben dem Menschlichen, ne? Ist es, glaube ich, darum, dass wir beide in unserer Arbeit, wenn man das jetzt mal wirklich nur auf das Business runterbricht, wir sind ja in unterschiedlichen Themen unterwegs, aber was uns verbindet, ist gar nicht darum, dieses, was wir arbeiten oder was wir beraten oder wo wir drinne sind, sondern immer ums Wie. Mhm. Also wie wird gearbeitet und wie wird in Zukunft gearbeitet? Und das hast du ja auch gesagt, ne, dass ihr darüber hinaus geht zu sagen, okay, zum einen wollen wir Bildung bringen, aber zum anderen auch wirklich mit Geräteherstellern und nicht, sondern dieses Wie wird gearbeitet.
Total, voll. Und das geht ja, also wenn ich an meine Projekte denke, also die Projekte, wo ich unterwegs bin, eben über Küche und Grenzen, über Ninki und natürlich auch Chickpeas, das sind ja alles Gastronomiearten, ne? In unterschiedlichsten Formen. Und theoretisch können wir die mit auch verschiedenen Bildungsangeboten gleich erreichen. Ne? Ein Prozess, klar, sind die Rahmenbedingungen anders, aber das, worum es geht, Hygiene, Sicherheit, Nährstoffe, funktioniert echt wirklich universal. Und das ist ja auch krass. Ne? Ich meine, überleg mal. Alleine, dass ich so leben kann und dass ich in alle möglichen Küchen auf der Welt reingehen darf, weil ich Köchin bin, weil ich mich als junger Mensch dazu entschieden habe, das zu machen. Und deswegen darf ich da überall rein. Und weil ich eine Frau bin, feiere ich so. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich in diese Küchen gar nicht reinkommen. Und das ist für mich halt einfach, also dreh ich jetzt mal durch, super gut.
Ja, ich glaube, dieses Wie ist extrem wichtig. Und ich sage das auch meinen Kunden immer, dass wir uns da wirklich tiefgehend Gedanken machen sollen. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie sollen Teams und Organisationen auch dieses Verknüpfen? Das ist das, was mir auch immer so ein bisschen in unserer Branche fehlt, wo ich so denke, Mensch, wir kennen unfassbar viele Menschen und wir haben jetzt gar nicht den großen Anspruch in unserer Branche, dass es immer so alles tiefe Freundschaften sein müssen, ne? Sondern wir sind ja sehr schnell verbindend. Ne? Der eine kennt den und der kennt den und dann das nochmal so ein bisschen besser zu verknüpfen, sehe ich auch immer so ein bisschen als meine Aufgabe und das machst du ja auch par excellence, so Netzwerk zur Verfügung stellen, finde ich schon. Ne? Wenn man dich anruft und sagt, du, ich habe da die Herausforderung oder das und das, dann fällen dir ja 1000 Menschen ein, wo du sagst, pass auf, warte, kurz.
Voll, und ich glaube, darum geht es ja auch letztlich. Ne? Also das ist auch bei allem, ne? Auch bei den Inhalten, das ist nicht mein Wissen. Also das sind nur Sachen, die ich irgendwo gesehen habe, Menschen, die ich irgendwo getroffen habe, wo ich das Glück habe, die zu treffen.
Ja.
Und das dann, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Ne? Also ich jetzt einfach nur irgendwie Wissen und Kontakte irgendwie selber zu nutzen. Und das funktioniert ja auch Gastro nicht, ne? Nee. Wie du vorhin gesagt hast, manchmal musst du im Projekt einfach reinspringen und kann sein, dass sich das mich das nahe an den Bankrott bringt. Aber es hat halt eine andere Währung und das ist halt für mich die wichtige Währung.
Ich glaube, Sinn. Wenn man das... Sinn, genau. Ja, aber ich glaube, es geht es geht darum, Lösungen einzubringen, ne? Aber es geht halt auch, so ein bisschen Hoffnung zu schaffen, finde ich, dass die Lösungen von innen nach außen funktionieren, ne? Dass man nicht irgendwelche Vorgaben macht oder deswegen finde ich, ich habe immer so ein Problem mit Beratung, ne? Wenn man so sagt, was machst du? Und dann sagst du mal, du bist Berater. Mhm. Weil es geht ja eher um Begleitung, ne? Es geht ja eher um Verantwortung zu wecken im eigenen Team, in der Selbstbestimmung, was kann ich bewegen und das irgendwie frei zu klopfen und da die richtigen Fragen zu stellen, ne? Also, aber auch immer wieder die gleichen Fragen zu stellen. Wer entscheidet es? Ne? Wie wollt ihr arbeiten? Ne? Wie wollt ihr Zukunft gestalten? Das ist immer das, wo ich in die Organisation reingehe. Egal, für was ich angefragt werde. Ja. Ne? Weil das ja immer die Richtung gibt. Und das finde ich...
Das ist mega. Ich meine, das kann ich gar nicht. Ne? Also ich kann intuitiv in den Betrieb rein. Die Tiefe, die du hast, das ist halt Wahnsinn. Und das brauchen die Leute einfach auch. Und ich glaube, das...
Ja, also ich merke natürlich, dass wir einfach anders in Umsetzung kommen. Wenn wir diese Fragen anfangs geklärt haben.
Ja,
ne? Weil
total.
Wenn ich mir nur die Zahlen angucke, da kannst du schnell sagen, okay, da müssen wir ein bisschen an der Kosten fahren, da sparen wir ein bisschen an Qualität und Einkauf, ne?
Ja.
Dann kriegst du das auf Reihe. Aber das trägt dich ja nicht durch.
Das ist ja auch ein Mini-Moment.
Total.
Und dieser Mini-Moment ist ja von so vielen Parametern abhängig, die dir vielleicht auch gar nicht in Kram passen. Also mir passt es nicht in Kram, wie wir gerade Abhängigkeiten von Großproduzenten und Lieferanten haben. Ja. Mir passt es nicht in Kram, wie wir Futtermittel produzieren und damit irgendwie Tiere ganz oben in der Foodchain vollballern. Das passt mir nicht in Kram.
Ja.
Und ich möchte das nicht als Basis nehmen. Und ich möchte das nicht, dass es jetzt vielleicht noch billiger ist, das Fleisch auf die Karte zu machen, als Given. Habe ich keinen Bock drauf. Also das ist, glaube ich, das, was du sagst. Und ich sage immer, inzwischen immer Zukünfte gestalten, weil ich da einfach ganz fest dran glaube, dass wir das aktiv miteinander gestalten können. Und das ist auch mega. Was für einen Hoffnungsschimmer.
Ja, und ich finde, es gibt mehr davon mittlerweile, die da so unterwegs sind. Ja. Ne? Und das ist auch ganz schön. Also ich finde es auch wirklich auf Keynotes und auf Bühnen merke ich es stärker.
Mhm.
Das war jahrelang ein Thema, was gar keinen interessiert hat.
Ja.
Und du bist auch nicht angefragt worden, weil du zu tief reingegangen bist oder weil du... Vielleicht die falschen Fragen gestellt hast, ne? Und auch nicht so ein Feuerwerk also schon, wenn man dich auf der Bühne sieht und ich glaube auch, wenn ich auf der Bühne bin, das sind schon Feuerwerke, ne? Aber natürlich nicht das, was sich die Veranstalter manchmal so vorgestellt haben, ne? Sondern du gehst wirklich raus, also ich gehe aus deinen Vorträgen jedes Mal raus und denk so, Wahnsinn. Also wirklich irre und ich meine das ganz ernst. Und ich habe gestern mit einem lieben Kollegen noch gesprochen, mit dem du, glaube ich, gestern Abend essen warst. Der hat auch zu mir gesagt, der war ein einziges Mal nach dir auf der Bühne.
Ich habe ihn traumatisiert.
Ja, wirklich.
Und das war unfair.
Ich kenne das genau. Und ich kann das so, so gut nachvollziehen. Also ich weiß wirklich noch diesen Moment, als du das erste Mal auf der Bühne standst. Da hatte ich noch keinen Bühnenauftrag, sondern ich war Zuschauer und habe dir zugehört und habe gedacht, sollte jemals in meinem Leben eine Anfrage kommen und diese Frau steht in der Timeline. Also dann habe ich so gedacht, aber ich habe dann auch immer gedacht, für alle, die nach dir gekommen sind, auch an dem Tag, als ich dich da gesehen habe, ne, dann habe ich gesagt, wie doof seid ihr, dass ihr, also ihr steht doch nicht das erste Mal mit ihr, also in so einem Zeitplan, ne? Und wie kann man nur ansatzweise glauben, nach Antje de Vries auf die Bühne gehen zu können?
Nein, ich bin total beschämt.
Nein.
Weil ich glaube, da kommen halt zwei Sachen irgendwie zusammen, ne? Zum einen sehe ich jeden Auftritt und jede Begegnung als Chance und weiß, dass ich die dann greifen muss. Und wenn ich weiß, dass da irgendwie...
Alter, bist du auf dem Punkt.
Ja, aber
du bist auf dem Punkt.
Aber ganz ehrlich, ich denke nicht, ne? Ja. Null. Also was ich teilweise schon gesagt habe, echt in Foren, wo ich dachte, das ist echt riskant.
Echt?
Ich habe Leute persönlich angezählt, ich habe Unternehmensnamen genannt. Also ich habe wirklich, und das ist dann eine andere Antje, ne? Also das kann ich...
Dass du noch hier sitzt.
Ja, genau. Kann ich nicht mehr kontrollieren. Das ist, glaube ich, das eine, weil ich einfach denke, jetzt kann ich hier rütteln und oder halt einfach ermutigen, inspirieren. Ich glaube, das ist das eine. Und zum anderen, ich bin halt auch genau wie du, ne? Einfach auch gern Rappensau. Also ich bin, keine Ahnung, hier Theaterstück in der Grundschule. Ich war der gestiefelte Kater.
Genau. Ich war nicht der Baum.
Und ich glaube auch, ich mag das einfach auch insgesamt. Mein Vater war tatsächlich ein bisschen im Redehalten und ähnlichem aktiv und ich mag das einfach und finde, das machen wir manchmal zu wenig. Ich finde es auch schön, einfach mal bei einer Familienfeier einfach mal kurz einen kleinen Toast zu sprechen, ne? Also einfach mal das rauszuhauen und also ich schmetter alles ab. Du bist ein krasses Feuerwerk auf der Bühne und die Eloquenz und die Tiefe, da kann ich nur dahinter kommen tatsächlich.
Na, weil das ist ja,
sonst ist so, okay, krass, das hat meine De Vries gewählt. Ich glaube, wir sollten das auf alle machen. Und ich glaube, das Schöne ist ja, auch aus der Gastronomie in andere Branchen zu strahlen. Wir sind ja wie eine Metapher.
Ja.
Also so viele Sachen, ne? Also vom ganz kleinen, ich habe jetzt mit einer tollen Frau in Togo zusammen Fufu gepoundet und wir mussten uns krass synchronisieren, ne? Wir mussten Erfahrungen sammeln zusammen, wir mussten irgendwie Mut verbinden mit Rücksicht. Puh, also du kannst, gefühlt können wir beide, wenn wir jetzt hier so ein kleines Kinoportfolio auseinanderbauen für alle Branchen.
Ja.
Und das finde ich halt geil. Ne? Die Branche ist anfassbar, die Branche ist sinnlich und das verwirrt die Leute auch. Wie wir reden gerade nicht über KI, wie wir reden über sinnliche Interaktion.
Genau.
Wie hat jetzt jemand Pipi in den Augen?
Ja,
das ist super.
Ja, und wir sind ja auch gekommen, um zu bleiben. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Genau.
Das ist und das ist auch so. Also, wenn man das erlebt und es ist auch schön, dass du dann manchmal so aus der Bühne rausgehst und dann oder runtergehst und dann steht da jemand und sagt, ich habe dich vor 2 Jahren schon mal gesehen. Und also, was ich auch bei uns immer toll finde, ist, dass das, was wir, also ich glaube, dass der rote Faden immer da ist, ne? Und dass man uns immer wieder in die gleiche Richtung reinsteckt, ne? Aber das ist, zumindest geht's mir so, und ich weiß, dass es bei dir auch so ist, dass jetzt nicht immer die gleichen Keynotes sind, sondern die sind, ne?
Also bei mir bin ich selber teilweise, ich will nicht sagen verwirrt, aber ich habe...
Also es gibt ja Kollegen, wo du einfach sagst...
Ja, ne? Wir beide sind schon mal einmal rausgegangen, ne?
Oder ja, genau.
Den Maya-Move gemacht.
Wo du sagst, kann ich zu Ende sprechen? Ja. Habe ich schon mal gehört.
Genau, kenn ich.
Ja. So, sorry, muss jetzt gehen.
Ja, auch wenn es eine starke Botschaft ist, gibt es ja einige Player super, ne?
Ja.
Genau, ich glaube, bei mir ist tatsächlich, ich habe eine unfassbare Neugier für ganz viele Themen. Ja. Und ich bin halt eher immer ein bisschen besorgt, dass es die Leute verwirrt, ne? Also wieso redet ihr jetzt noch darüber? Weil da bin ich nämlich, das kann ich gar nicht haben, weißt du, wenn Leute über alles irgendwie reden.
Ja.
Und haben da nicht wirklich Ahnung von, finde ich schade, weil dann nutzt man die Zeit nicht. Aber als Beispiel, ich mache gerade ein Projekt in Norwegen und darf mich mit Algen beschäftigen und der Zukunft von Blue Food.
Ja.
Darf zurückconnecten mit meiner Zeit im Seafood und vielleicht so ein paar Leute zum Denken anstoßen mit Fehlern, die ich selber gemacht habe und Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und darf auf der Fischmesse jetzt sprechen über Algen und die mitbringen, weil ich die vorgetaucht habe. Und darf einfach Themen besetzen und bespielen und Workshops machen. Da denke ich manchmal selber, ist das noch glaubwürdig?
Total.
Das ist lieb.
Ja, ist es, weil also das ist das, was ich vorhin meinte, ist es, also wahrscheinlich hängt es auch immer an deiner Person, weil du einfach auch so glaubwürdig bist und dann ja auch die Sachen, du hast gesagt, du tauchst dann auch nach diesen Algen, das glaubt man dir, ne? Und es ist trotzdem ein erkennbarer roter Faden in deinem Werdegang, in deinen Themen, in dem, was du dann halt auf der Bühne sagst, weil du nicht heute von Robotern sprichst und morgen gehst du Algen tauchen, sondern das, was sich durchzieht, und da bin ich vielleicht auch dem Bogen nochmal zu spannen. Wir zeichnen ja gerade zur Intergastron Stuttgart auf.
Ja.
Ne? Und da nochmal zu fragen, was ist denn, also auch hier wird es, wenn dein Name in Programmheften erscheint, war mir klar, in welche Richtung es gehen wird. Ne? Aber ja, ne, du hast jetzt gerade Algen gesprochen, ne? Du hast von Natur angesprochen, Plant-Based Food. Das ist ja schon etwas, was immer so ein Faden, also einmal dieses menschlich, ne? Mhm. Dieses Zukunftgestalten ist etwas, was dir immer angehaftet bleibt.
Mhm.
Und Ja, und es ist ja immer eine andere Zukunft, weißt du? Also vor 2 Jahren hatten wir noch eine andere Zukunft zu gestalten als das, was wir heute zu gestalten haben. Ne? Aber was ist für die Intergastra deine Mission?
Ich bin tatsächlich eingeladen von dem tollen Balázs Trojoli und Provec und darf einen Tag pflanzlich mitgestalten mit ganz vielen tollen KollegInnen. Und Das finde ich einfach, ich feiere total, dass wir inzwischen da angekommen sind, dass pflanzenbasierte Küche einfach eine Basis sein kann und Wir nicht mehr diskutieren, sondern jeder seinen Weg findet.
Ja.
Und dafür bin ich auch da, also dass es darum geht, okay, wie ist der eigene pflanzliche Weg, wie kann ich die eigene kulinarische Identität entwickeln, mit Basis für mich immer Nachhaltigkeit und Gesundheit.
Ja.
Also jeder, der für mich Gastronomie macht oder Food macht und der das nicht im Kern hat, seine Interaktion ist für mich in der falschen Branche. Ja. Tatsächlich bin ich relativ hart.
Ja.
Das wird ganz pragmatisch. Also von kleinen Aufrüttelimpulsen natürlich. Ich hätte dann auch tatsächlich so einen ganz klitzekleinen Moment, weil ich natürlich dadurch, dass ich unterwegs bin, es geht dann auch irgendwann um Snacking, platzt es leider aus mir heraus. So unsere, wenn ich Streetfood höre und sehe, dass hier die ganzen irgendwie TK-Produktanbieter das nächste Streetfood-Produkt raushauen, dann kriege ich halt einfach hektische Flecken. Ne? Also in Sierra Leone laufen die Leute mit großen Boxen, großen Schalen auf dem Kopf von A nach B und versorgen die Leute, die arbeiten.
Ne? Ja, das ist ganz anders, ne?
Total. Und das feiere ich auch, das eigentlich das Geilste. Ne? Wenn die, für mich die befriedigsten Food-Momente sind nicht die, wo ich irgendwo mit, keine Ahnung, irgendeinem High-End kochen darf und wir schicken irgendwie ein Menü auf 3-Sterne-Level. Das ist mal geil, das habe ich früher auch versucht, immer mal wieder zu machen, einfach zu sehen, wie geht das. Für mich ist am geilsten für Leute, die arbeiten, zu kochen. Das ist für mich das Beste. Also ich finde, das ist so geil, jemanden einfach mit Food so eine Befriedigung, eine Stärkung zu geben, eine kurze sinnliche Interaktion mit dem Essen. Das, ich finde, das ist so toll. Also Mittagessen war eh schon immer so mein Ding und ich finde die auch, was in der Betriebsgastronomie gerade passiert, die meines Erachtens innerlich echt die Individualgastronomie teilweise sportlicher überholen, die gar nicht mehr diskutieren, sondern Sachen einfach durchziehen, feiere ich. Und toll, dass ich dabei sein darf.
Krass. Was müsste sich in unserer Branche gerade so in Bezug auf pflanzenbasierte Küche ändern? Und zwar so richtig verändern und nicht irgendwann, sondern womit müssten wir jetzt anfangen?
Puh, ich glaube, Naturnähe ist tatsächlich das Ding, sich meines Erachtens ganz stark an der Planetary Health Diet orientieren, weil die einfach eine einfach zugängliche Perspektive gibt. Regional, saisonal, kein Food Waste.
Ja.
Regenerative Landwirtschaft.
Das kommt ja dann praktisch auch automatisch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Total.
Also wenn man
voll.
Ja.
Ich glaube, wenn man das als Basis hat, daran kann man gut arbeiten. Und ich sehe es, ich sage immer, eine solidarische Planetary Health Diet, weil nur, weil da so ein Segment ist mit rotem Fleisch, heißt das nicht, dass wir die eine tolle Möglichkeit haben, pflanzliche Proteine, dass wir das auch machen sollen. Ne?
Ja,
also das sind auch gerade die Assessments, die passieren, dass es auf die Region weiter runtergebrochen wird. Und da auch bewusst zu sagen, das ist nichts Neues, so sind indigene Foodsysteme resilient geblieben, weil sie sich daran orientiert haben. Das ist für die GastronomInnen, das auch im eigenen Stil machen. Das heißt jetzt nicht, wenn ich irgendwie seit 200 Jahren ein Gasthaus irgendwie in der Familie habe, dann muss ich nicht irgendwie auf einmal einen, keine Ahnung, einen Fastfood-Laden werden. Dann bin ich ein Gasthaus, aber habe die Basis und entscheide meine Art, wie ich koche, meine Zutaten. Aber eigentlich ist es offensichtlich, nur die Aussage darüber, regenerative Landwirtschaft etc., Produkte, Regionalität, Saisonalität, kriegen wir denn das bestellt? Mhm. Ne? Kriegen wir denn das bei den Grossisten, die irgendwie alle Geschäft machen wollen, hin? Tue mich schwer.
Auf eine Herausforderung.
Genau, manche versuchen es natürlich. Ich glaube, es braucht einfach tatsächlich mehr Nähe, wieder zwischen Landwirtschaft und Gastronomie.
Ja.
Und da kommt es auch letztlich her, die Gastronomie. Und da brauchst du einfach smarte Lösungen, ne? Da brauchst du irgendwie digitale Tools, da brauchst du Commitment. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Handel seine Rolle da komplett neu definieren muss. Mhm. Weil das, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, das ist halt nicht mehr haltbar. Und auch die Food-Industrie, ne? Es ist ja für mich einfach nicht mehr tragbar. Und gleichzeitig, ich weiß faktisch nicht, ob wir es aufhalten können. Also sage ich auch, wenn ich sehe, die Abhängigkeiten, die große Food-Konzerne weltweit schaffen mit Menschen und deren Art, wie sich ernährt wird. In Kolumbien wird von der Comida Chatara gesprochen, das Müllessen.
Oh, echt?
Und das ist da... Da werden Phasen übersprungen. Da geht es direkt vom Indigenen in den Müll. Also im Sinne von, ist wirklich, die Transition ist super schnell. Und ich hoffe einfach, dass dieses indigene Wissen gefeiert wird und dass wir da hingucken und damit lernen können. Und das muss jetzt nicht irgendwie in Kolumbien sein. Das kann auch einfach bei Oma und Uroma sein oder halt bei einem Kochbuch oder ähnlichem, was aus der Region kommt.
Mhm. Ja. Gibt's so eine Ausrede oder so Aussagen?
Eine Ausrede?
Ja. Also die Frage ist eigentlich so ganz konkret, welche Ausrede zum Thema pflanzenbasierte Küche und Nachhaltigkeit kannst du eigentlich nicht mehr hören?
Das wird nicht nachgefragt.
Ach,
macht mich wahnsinnig. Also seit wann ist denn Gastronomie ein Nachfragegeschäft? Also
noch nie gewesen, weil du machst ja immer ein Angebot erstmal.
Never, ne? Genau. Also das ist für mich einfach maximal absurd und ich verstehe es auch nicht, weil ich vergebe mir letztlich Geschäft, ne? Und das wird ja inzwischen auch drastischer. Also die Gruppenentscheidungen werden schon damit getroffen, ob auch derjenige, der pflanzlich ist, sich wohlfühlt. Ne? Und deswegen. Also wird nicht nachgefragt, geht für mich gar nicht so. Ne? Und wahrscheinlich auch dieses, ja, es ist ja alles Soja, die ganzen Ersatzprodukte. Keiner sagt, dass du Ersatzprodukte benutzen musst und ist ja alles Soja. Dann fangen wir, glaube ich, bald mal an, auf Milchprodukte und Fleisch drauf zu schreiben, was drin ist.
Was wirklich drin ist.
Soja.
Ja, Soja.
Und auch kurz zum Soja, tolle Anbauprojekte in Deutschland, Österreich inzwischen, ganz hoher Anbau im Soja. Ich glaube, Top 5 in den Crops in Österreich. Gleichzeitig wird es so produziert, dass es teurer ist als das Soja, was illegal produziert wird, also illegale Abholzung im Amazonas und importiert wird, ist billiger als das selbst angebaute. Als das, dementsprechend
was viel näher ist.
Genau, deswegen ist es dann faktisch so, dass das importierte Soja, was hat wirklich krass die Biodiversität, einfach zerballert, in die Tiere fließt, ins Tierfutter fließt und wirklich aus dem regionalen Soja die pflanzlichen Produkte hergestellt werden. Und da, genau, habe ich gestern mit Revoja gesprochen, die machen das in Hessen mit regionalem Soja und Soja ist tatsächlich von der Bioverfügbarkeit für den Menschen super interessant.
Ja.
Protein, aber pflanzlich.
Ja, gut, dass du die Brücke nochmal geschlagen hast. Zum Abschluss einer jeden Folge gibt es ein Royal to go. Wir haben heute viel über die Projekte gesprochen, über die unterschiedlichen Formen von Wirkung und auch Verantwortung. Ist, glaube ich, ganz klar geworden, dass die mal wieder bei uns liegt und dass jeder auch einen Teil dazu beitragen kann, das zu verändern. Ich würde dir trotzdem gern nochmal den Raum geben, deine Projekte und dich beziehungsweise das, was du begleitest, nochmal hier zu benennen und zu sagen. Und welches Projekt sollen wir auf jeden Fall verlinken? Also es gibt ja einfach viele bei dir und die sind, also die Shownotes sind begrenzt, aber welches wäre dir besonders wichtig? Ein, zwei, die wir verlinken. Und die letzte Frage, wie können wir dich erreichen und wie können wir deine Arbeit unterstützen?
Oh, is it? Oder du bist sweet. Toll. Ich kann mich leider nicht limitieren, deswegen muss ich sagen,
Chickpeas
haben wir schon genannt. Küche ohne Grenzen, Solidarität gestalten in Deutschland, in der Küche, das können wir gemeinsam und in den Key, also wirklich dahin gucken, wo einfach das Leben passiert. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Erreichen, ich glaube, die mich kennen, wissen, wie sie mich kriegen und ich bin auch mal gerne schnell da als Feuerwehr. Sonst auch gerne über Instagram oder LinkedIn.
Genau, das wäre der Kanal, den ich auf jeden Fall
Da bekommt ihr mich. Und schmeißt die richtigen Köder aus. Ich glaube, das ist das Ding, weil dann kann ich nicht widerstehen und darf als Beispiel jetzt ein wunderbar aufregendes Catering in der Schweiz machen im Sommer, wo ich denke so, wow, und das ist, glaube ich, da kann ich faktisch nicht widerstehen.
Was ich anbieten würde, was, glaube ich, ganz wertvoll ist, ihr könnt das natürlich, also ihr könnt Antje auch über mich anfragen, dann würde ich mich nämlich darum kümmern, dass sie richtig vorsortiert ist. Man würde, glaube ich, in der Lead-Generierung würde man sagen, dann wird es ein qualifiziertes Lead. Also wir sind natürlich auch irgendwie immer super viel und super schnell dann auch im Austausch, wenn es so sein muss. Liebe Antje, ich danke dir für die Zeit, für deine Arbeit, die du leistest. Wirklich, ich finde es absolut beeindruckend und ich bin auch immer ganz froh, dass ich ein Stück von dieser Sinnarbeit immer abkriege, wenn ich Zeit mit dir verbringen darf. Also danke für alles das, was du tust und dafür, dass du da bist. Und zwar nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch in meinem Leben. Vielen, vielen lieben Dank.
Und du bist einfach so eine Maschine, dass wie du Leute befähigst und ermutigst und einfach Leuten hilfst, das alles umzusetzen, was in ihnen drinsteckt. Das bewegt mich einfach sehr. Und jeder, der dich kennt, weiß, was du für eine krasse Frau bist. Und für mich ist es einfach eine ganz, ganz große Ehre. Und ich finde es einfach Wahnsinn, was du alles machst und toll, dich zu haben.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war es hier jetzt von Folge 10. Sind wir schon? Also wir sind zweistellig.
Ich sag doch Maschine.
Schön, dass ihr zugehört habt. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
Yay. Danke.
Danke dir.